Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir berichten heute über einen elektrisierenden Fund im Amazonas-Regenwald. Dort gingen Forscher nämlich einen Zitteraal ins Netz, der eine Rekordspannung von 860 Volt erzeugt. Außerdem schildern wir den aktuellen Stand bei den Fortpflanzungsbemühungen des nördlichen Breitmaulnashorns. Weil von diesen tonnenschweren Kolossen nur noch zwei Weibchen leben, sollen denen nun künstliche Befruchtung und Leihmütter zu Nachwuchs verhelfen. Und wir fragen nach, warum führende deutsche Evolutionsbiologen in der gestern Abend veröffentlichten Jenaer Erklärung dafür plädieren, den Begriff Menschenrasse komplett aus unserem Sprachgebrauch zu verbannen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Vor knapp drei Wochen haben wir in dieser Sendung gemeldet, dass es Forschern gelungen ist, den beiden letzten noch lebenden Tieren der Art nördliches Breitmaulnashorn Eizellen zu entnehmen. Was bei Nashörnern generell nicht so ganz einfach ist. Heute nun haben die Reproduktionsexperten in Berlin erklärt, man habe einen weiteren Meilenstein erreicht beim Versuch, den beiden Nashornkühen doch noch zu Nachwuchs zu verhelfen. Magdalena Schmude kennt die Hintergründe.
Funktionell ist das nördliche Breitmaulnashorn heute bereits ausgestorben. Denn die beiden Weibchen Nanji und Fatu, die in einem Reservat in Kenia leben, können auf natürlichem Weg kein Kalb mehr bekommen. Für das Überleben der Art sind die Tiere also auf künstliche Befruchtung und damit auf menschliche Hilfe angewiesen. Kein leichtes Vorhaben, wie Thomas Hildebrand erzählt.
Der Einzige, der uneingeschränkt dieses Projekt unterstützt, sind eigentlich die Nashörner.
Der Fortpflanzungsexperte vom Institut für Zoo- und Wildtierforschung hat mit Kollegen aus Tschechien, Italien und Kenia jahrelang daran gearbeitet, ein geeignetes Verfahren für die riesigen Tiere zu entwickeln. Um Embryonen zu erzeugen, müssen zuerst den beiden Kühen Eizellen entnommen werden, die dann mit dem tiefgefrorenen Sperma von vier verstorbenen Nashornbullen befruchtet werden können. Schon der erste Schritt der aufwendigen Prozedur, die Eizellentnahme, ist nicht nur technisch eine Herausforderung. Nanji und Fatu sind zwar Eigentum eines tschechischen Zoos, leben aber seit 10 Jahren in einem Reservat in Kenia, das ihrem natürlichen Lebensraum möglichst nahe kommt. Deshalb müssen die kenianischen Behörden ihr Einverständnis zu allen Eingriffen geben, die an den geschützten Tieren vorgenommen werden. Für den anschließenden Transport der Eizellen in ein Speziallabor in Italien ist außerdem eine Genehmigung nach dem Artenschutzabkommen CITES nötig.
Als erstes hatten wir CITES-Papiere von der Republik Tschechien erhalten, um entsprechend in Kenia die Export-CITES-Genehmigung zu beantragen. Aber zu diesem Zeitpunkt war schon klar, dass wir diese Zellen ja nicht nach Tschechien exportieren, sondern nach Italien, sodass wir dann nochmal in einem zweiten Schritt CITES-Papiere aus Italien erhalten haben. Also wir hatten viele, viele Hürden, die viel Kopfzerbrechen, schlaflose Nächte erzeugt haben, aber letztendlich hat alles gut geklappt und am 22. August lagen alle Genehmigungen vor.
Schon 4 Wochen vorher war Thomas Hildebrand nach Kenia gereist, um vor Ort dafür zu sorgen, dass alles optimal für den riskanten Eingriff vorbereitet war. Denn im Reservat Olpejeta gibt es weder geschlossene Stallanlagen noch einen Operationssaal. Der aufwendige Eingriff musste deshalb im Freien stattfinden, nur durch eine Plane vor Sonne oder Regen geschützt. Als Thomas Hildebrand dann mit seinem Team für die Eizellentnahme wiederkam, erregten die Forscher schon am Flughafen Aufsehen.
Wir sind mit 350 Kilo eingecheckt, haben 10 verschiedene Boxen beigehabt, die letztendlich mit Spezialequipment beladen waren, um alles in doppelter Ausführung für diesen Eingriff zur Verfügung zu haben. Wir hatten dann auch in Nairobi natürlich sehr überraschte Zöllner, die aber auch wieder sehr positiv der Gesamtsituation gegenüber eingestellt waren.
Von Nairobi ging es mit 2 gecharterten Spezialflugzeugen weiter, um die empfindlichen Geräte schnell und unbeschadet ans Ziel zu bringen. Die besondere Ausrüstung ist nötig, weil die Anatomie der nördlichen Breitmaulnashörner eine Eizellentnahme besonders schwierig macht. Die Eierstöcke liegen so tief im Körper der 2 Tonnen schweren Tiere, dass sie nicht wie bei Pferden oder Kühen mit dem Arm zu erreichen sind. Stattdessen benutzte Thomas Hildebrand eine lange gebogene Kanüle, um durch den Darm die tiefliegenden Eierstöcke zu erreichen und die Eizellen zu entnehmen. Für Nanji und Fatu nicht ganz ungefährlich, denn direkt daneben verlaufen wichtige Blutgefäße. Doch alles verlief gut und das Team um Thomas Hildebrand konnte den beiden Nashornkühen in einer 5-stündigen Prozedur insgesamt 10 winzige Eizellen entnehmen.
Die Eizellen sind 100 Mikrometer groß und der Aufwand ist natürlich gigantisch, aber Diese kleinen Kugeln haben dann natürlich das Potenzial, wieder auf 2 Tonnen auszuwachsen.
Die beiden Kühe überstanden den Eingriff ohne Probleme.
Unsere beiden Patienten sind unmittelbar nach der Narkose aufgestanden, sind auf ihre gewohnte Weide gegangen, haben ihr gemütliches Schlammbad durchgeführt und haben sich dann, weil sie im Vorfeld ja hungern mussten für den Eingriff, dann erstmal die Bäuche vorgeschlagen.
Das gibt den Forschern die Hoffnung, dass in Zukunft weitere Eizellentnahmen möglich sind. Die jetzt entnommenen Eizellen wurden mit einem speziellen Verfahren transportfähig gemacht, um sie nach Italien zu bringen. 7 der 10 Eizellen überstanden den Transport und konnten im Speziallabor in Cremona mit gelagertem Sperma befruchtet werden. 4 davon entwickelten sich bis zum Anfangsstadium eines Nashornembryos. 2 wuchsen weiter, bis auf eine Größe, die Thomas Hildebrandt als transferfähig bezeichnet. Sie könnten also einem Nashornweibchen eingepflanzt werden, um sich in dessen Körper weiterzuentwickeln. Da Nanji und Fatu durch Krankheiten und Verletzungen selbst keine Kälbchen mehr austragen können, planen die Wissenschaftler, Weibchen einer nah verwandten Unterart, dem südlichen Breitmaulnashorn, als Leihmütter einzusetzen. Bis die dafür nötige Technik optimiert ist, wird es aber noch einige Zeit dauern. Bis dahin lagern die Embryonen tiefgefroren in Italien, denn um sie nach Kenia zurückzubringen, sind wieder diverse Genehmigungen nötig.
Magdalena Schmude über die ersten erfolgreich erzeugten In-vitro-Embryonen des nördlichen Breitmaulnashorns. Tja, wenn alles glatt geht, könnten die der vom Aussterben bedrohten Art vielleicht dann doch noch zu Nachwuchs verhelfen. Bei der Jahrestagung der Deutschen Zoologischen Gesellschaft haben rund 500 Forscher gestern Abend per Akklamation die sogenannte Jenaer Erklärung verabschiedet. Darin plädieren die Wissenschaftler dafür, den Begriff Menschenrasse künftig aus unserem Sprachgebrauch zu verbannen. Und zwar, weil es für das Konzept von Rassen keinerlei wissenschaftliche Grundlage gibt. Im Dritten Reich hatten viele Bioforscher das bekanntlich noch anders gesehen und unter anderem unter Berufung auf die Arbeiten des berühmten Jenaer Zoologen Professor Ernst Haeckel die nationalsozialistische Rassenlehre begründet. Professor Martin Fischer vom Institut für Zoologie und Evolutionsforschung der Uni Jena hat mir vorhin erklärt, warum man damals völlig daneben lag und was man heute alles besser weiß.
Ich gebe Ihnen ein wunderschönes Beispiel vielleicht gleich am Anfang. Ernst Haeckel klassifiziert zunächst 10, später 12 Menschenarten, nicht Rassen, also die höhere Kategorie. Ganz unten stehen die Menschen aus Papua und die Hottentotten. Hottentotten gab es nie. Das ist ein schon immer diskriminierender Begriff gewesen. Unter Hottentotten wurden Menschen zusammengefasst aus dem südlichen Afrika, von denen wir heute wissen, dass sie genetisch unterschiedlicher sind als Thüringer und Japaner. Also Ernst Haeckel hat eigentlich nur einen kolonialen Begriff genommen und hat aus einem Begriff eine Kategorie gebildet. Und aus dieser Kategorie dann ein Stammbaumdenken. Und er spricht natürlich davon, dass es sich dabei um die Untersten und so weiter und so fort handelt. Der Haupttenor der Jenaer Erklärung ist, Rassismus macht Rassen, nicht Rassen führen zu Rassismus. Es ist also das kategoriale Denken, das in der Biologie geradezu grundlegend zu sein scheint, für Fortschritt im Denken. Und das ist nicht der Punkt. Kategorien verstellen den Zugang. Und die moderne Genetik hat gezeigt, dass falsche Kategorien dazu geführt haben, dass man Cluster und Gruppen gebildet hat, die sich genetisch, genomisch nicht mehr halten ließen.
Aus evolutionsbiologischer Sicht würde man heute sagen, es gibt gar keine menschlichen Rassen. Können Sie vielleicht noch mal 2, 3 der zentralen Befunde zusammenfassen, die dazu geführt haben, dass dieses Konzept heute aus wissenschaftlicher Sicht unhaltbar ist?
Ich bleibe noch mal kurz bei Ernst Haeckel. Dessen erste Unterscheidung der Menschen ist eine Unterscheidung zwischen Wollhaarigen und Schlichthaarigen. Das ist so absurd, dass man darüber nicht mehr sprechen muss, aber auch das war einst ein Unterscheidungsmerkmal. Die Hautfarbe ist interessanterweise genauso absurd wie die Art des Kopfhaares, denn dunkle und helle Hautfarben sind Anpassungen an den Anteil des Sonnenlichts das Jahr über. Und bleich zu werden, weiße Hautfarbe zu entwickeln, ist ein, wenn man so will, defizitärer Akt. Die mangelnde Sonne im Norden führte dazu, dass Menschen, die tatsächlich sich dann bäuerisch ernährten, und das ist so ab dem frühen Neolithikum im Norden der Fall, dass die ausbleichen mussten, um überhaupt noch Vitamin D synthetisieren zu können. Andererseits ist die dunkle Hautfarbe mehrfach unabhängig entstanden. Menschen also dunkler Hautfarbe zusammenzufassen, ist absurd. Menschen, die in Südamerika dunkelhäutig sind oder in Australien oder in Afrika, sind es jeweils wieder geworden.
Die Genforschung sagt aber letztlich auch, dass wir im Prinzip alle Afrikaner sind. Das kann man schon so sagen.
Ja, die jüngsten Ergebnisse, und diese Ergebnisse häufen sich in den letzten 10 Jahren und gelten mittlerweile als gefestigte Ergebnisse, zeigen, dass alle nicht-afrikanischen Menschen auf eine Gruppe in Ostafrika, Südsudan, Ostafrika zurückgehen, von denen wir dann abstammen. Also wir sind eigentlich hellhäutige Afrikaner, wenn man so will. Unser Ursprung liegt in Afrika. Die genetische Diversität ist in Afrika viel höher als außerhalb Afrikas. Denn die Menschen, die vor 50, 60, 1000 Jahren Afrika verließen, diese Population war im Vergleich natürlich zur afrikanischen Population sehr klein. Man spricht von einem genetischen Flaschenhals, durch den diese Population durchging. Und dann verbreitete sich hinterher wieder über die Erde. Deshalb sind die Nicht-Afrikaner genetisch gesehen sehr nahe miteinander verwandt.
In der Jenaer Erklärung wird aus dem Grund eben, dass menschliche Rassen biologisch keine wissenschaftliche Basis haben, gefolgert, man sollte den Begriff Rasse mit Bezug auf den Menschen komplett aus dem Sprachgebrauch verbannen und ja letztlich sogar aus Lehrbüchern. Was versprechen Sie sich davon, wenn dieser Begriff nirgends mehr auftauchen würde?
Wir gehen heute davon aus, dass tatsächlich es keine biologische Grundlage für einen Rassenbegriff mehr gibt. Der Rassebegriff ist nichts anderes als ein gedankliches Konstrukt und entbehrt jeder Realität, weshalb wir den Rassebegriff grundsätzlich ablehnen und deshalb auch dafür kämpfen, dass dieser Rassebegriff einfach nicht mehr im Zusammenhang mit Wissenschaft benutzt wird.
Ist es auch eine Reaktion darauf, dass ja bestimmte völkische Kreise, die vielleicht an Herrenmenschen oder die Überlegenheit bestimmter Völker denken, ja doch ganz gerne auf so vermeintlich biologische Tatsachen wie die Unterschiede zwischen den Rassen verweisen? Will man sich davon abgrenzen?
Selbstverständlich wollen wir uns von diesen Kreisen abgrenzen und selbstverständlich entbehrt, was ich gerade sagte, die Rasse als solche jeder Grundlage, und die Anwendung ist damit nichts anderes als biologisches Unverständnis, oder man nutzt geradezu absichtlich falsches biologisches Wissen, um andere Menschen zum Beispiel zu diskriminieren aufgrund ihrer Hautfarbe oder aufgrund von anderen Dingen. Auch zum Beispiel aufgrund ihres Fortpflanzungsverhaltens. Es gibt alle möglichen Formen von Diskriminierung, und die Biologie darf niemals mehr eine Grundlage für solche Diskriminierung liefern. Das sagt die Jenaer Erklärung, die gestern Abend von vielen hundert Menschen in Jena durch Akklamation verabschiedet wurde.
Also es geht letztlich darum, auch eine Instrumentalisierung der Biologie, das Wasser abzugraben.
Auch das. Die Biologie hat, was das betrifft, eine verhängnisvolle Geschichte. Nicht nur in Deutschland im Dritten Reich, sondern an vielen Punkten, denken Sie an die Apartheid. Alles das ist noch gar nicht so lange her. Und die Biologie muss heute offensiver und klarer damit umgehen, und muss verhindern, dass biologische Argumente benutzt werden in sozialem oder sozialpsychologischem Kontext.
Sagt der Zoologe und Evolutionsforscher Professor Martin Fischer von der Uni Jena, einer der Initiatoren der gestern verabschiedeten Jena-Erklärung. Von der Smithsonian Institution in Washington D.C. kommen heute im wahrsten Sinne des Wortes Shocking News. Dort haben Forscher nämlich eine neue Art von Zitteraal entdeckt, die eine besonders hohe elektrische Spannung erzeugen kann. 860 Volt. Das ist im Tierreich neuer Rekord, Thomas Schröder berichtet.
If you go to really remote areas in Amazon rainforest.
Wenn wir in wirklich abgelegene Regenwaldgebiete im Amazonas reisen, haben wir einen Fischdetektor verwendet. Ein Fischdetektor ist ein Verstärker, der mit einem Mikrofonkabel verbunden ist. Wir können also die Fische in der Natur hören und dann zu ihnen gehen und sie einsammeln.
David de Santana sagt das so einfach: Einsammeln. Tatsächlich ist das Finden und Einsammeln der Fische, die er sucht, gar nicht so einfach. Denn das, was dort so schön klickt und summt, sind unter anderem Zitteraale. Fast ihr ganzer Körper ist mit elektrischen Organen gefüllt, deren Zellen wie unzählige in Reihe geschaltete Mini-Batterien wirken. Fühlen sich die Tiere bedroht oder wollen sie ein Beutetier fangen, schalten sie diese Batterien quasi an. Wer sie berührt, den trifft daher meist der Schlag.
I use rubber gloves or plastic bag.
Ich benutze Gummihandschuhe und eine Plastiktüte, um keinen Stromschlag zu bekommen. Aber wir sind ja in den Tropen und dort ist es oft mehr als 30 Grad warm. Und dann müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie einen etwa 1,5 Meter langen Fisch fangen, dann wiegt der 15 Kilogramm. Und dann fangen Sie sehr schnell an zu schwitzen. Dann werden die Handschuhe nass und dann bekommt man früher oder später eben doch einen Stromschlag von diesen Fischen. Das kommt sehr oft vor.
Die Spannung dieser Stromschläge kann dabei beachtlich sein. Fast das Vierfache dessen, was aus einer normalen Steckdose kommt. Allerdings fließt der Strom nur sehr kurz, weshalb er für gesunde Menschen zwar unangenehm ist, in der Regel aber ungefährlich. Für David de Santana hat sich der Einsatz indes gelohnt. Er hat mit seinen Kollegen und der lokalen Bevölkerung im Amazonasgebiet 107 Zitteraale gefangen. Äußerlich sahen sie sich alle sehr ähnlich. Aber eine DNA-Analyse zeigte, was der Fischereibiologe von der Smithsonian Institution in Washington bereits vermutet hatte. Es gibt nicht nur einen Zitteraal, es gibt, zumindest vorerst, drei verschiedene Arten. Den bereits seit 250 Jahren bekannten Electrophorus electricus und die beiden nun neu entdeckten Arten, die auf die Namen Electrophorus voltai und Electrophorus varii getauft wurden.
Dann haben wir die neuen Arten auf einer Karte eingezeichnet und festgestellt, oh, sieh mal, sie kommen in verschiedenen ökologischen Regionen im Amazonas-Regenwald vor. Electrophorus varii etwa kommt nur im Flachland unterhalb von 300 Metern über dem Meeresspiegel vor. Das trübe Wasser in diesen Gebieten hat in der Regel einen hohen Gehalt an gelösten Mineralien. Und das wiederum bedeutet, dass die elektrische Leitfähigkeit hier höher ist. Im Gegensatz dazu leben Electrophorus voltai und Electrophorus electricus im Hochland. Dort sind in den Gewässern nur wenige Mineralien gelöst und die Leitfähigkeit ist daher geringer.
David de Santana glaubt, dass das ein Grund dafür sein könnte, dass eine im Hochland lebende Zitteraalart mit 860 Volt eine deutlich höhere Spannung erzeugen kann als die anderen, die maximal 600 Volt erreichen. Er vermutet, dass der Electrophorus voltai trotz ungefähr gleich großer Körperlänge größere elektrische Organe entwickelt hat.
Es könnte eine Art physiologische Anpassung an die schlechter leitenden Gewässer im Hochland sein. Sie müssen dort mehr Elektrizität produzieren, um Fische zu fangen oder sich zu verteidigen. Aber dann stellt sich die nächste Frage. Warum zeigt Electrophorus electricus, der in derselben Umgebung lebt, keine solch starken Entladungen?
David de Santana möchte an dieser Frage weiterforschen und erst einmal herausfinden, wann und wie die Tiere diese Entladungen anwenden und ob es Unterschiede zwischen den Arten im Sozialverhalten gibt. Darüber hinaus, meint der gebürtige Brasilianer, solle es zu denken geben, dass von einem Tier, das seit 250 Jahren bekannt ist und das 2,5 Meter groß werden kann, nun noch zwei neue Arten entdeckt werden. Das zeige, so der Biologe, wie unbekannt die Artenvielfalt im Regenwald noch sei. Eine Vielfalt, die er gleichzeitig massiv bedroht sieht.
Thomas Schröder über eine neue Zitteraalart mit Rekordspannung. Wir machen weiter mit den Meldungen, heute vorne mit Lucian Haas.
In Europa wurden schon vor 6000 Jahren Milchprodukte konsumiert. Und das, obwohl die Menschen damals laut Genanalysen noch laktoseintolerant waren. Britische Forscher der University of York konnten allerdings im Belag von Zähnen von Bauern aus der Jungsteinzeit in Großbritannien ein bestimmtes Milchprotein namens Beta-Lactoglobulin nachweisen, das dort eingelagert war. Das könnte bedeuten, dass die Menschen damals zwar keine Rohmilch tranken, Milch aber in fermentierter Form, als eine Art Käse oder Joghurt konsumierten, so die Forscher. Bei der Fermentation wird die Laktose abgebaut. Viele moderne Europäer besitzen eine genetische Mutation, die es ihnen ermöglicht, Laktose zu verdauen. Diese Mutation trat allerdings erst vor rund 4000 Jahren auf. Der Fund von Milchprotein im Plagg von 6000 Jahre alten Zähnen ist der bisher früheste direkte Nachweis des Milchkonsums in Europa.
Die US-Umweltbehörde EPA will in Zukunft komplett auf Tierversuche verzichten.
Das hat die Environmental Protection Agency gestern bekannt gegeben. Die Pläne sehen vor, bis zum Jahr 2025 Versuche mit Tieren um 30% zurückzufahren. Ab 2035 will die EPA dann gar keine Studien mehr durchführen oder in Auftrag geben, die auf Experimenten mit Säugetieren basieren. Bisher dienen die Tierversuche der EPA dazu, die Sicherheit von Chemikalien einzuschätzen und Grenzwerte festzulegen. Künftig sollen dafür verstärkt alternative Testmethoden eingesetzt werden, etwa auf Basis von Zellkulturen, Organchips oder Computersimulationen.
Der Wissenschaftsverlag Elsevier nimmt Gutachter ins Visier.
Hunderte Forscher sollen unter Verdacht stehen, Peer-Review-Prozesse systematisch dafür genutzt zu haben, die Zitationsrate eigener Studien zu erhöhen. Das berichtet das Wissenschaftsmagazin Nature. Beim sogenannten Peer-Review werden zur Veröffentlichung eingereichte Forschungsarbeiten von eigentlich unabhängigen Fachkollegen begutachtet und dann zur Veröffentlichung empfohlen oder abgelehnt. Laut dem Bericht ist Elsevier bei einer Überprüfung der Arbeit von fast 55.000 seiner Gutachter auf Manipulationshinweise gestoßen. In einigen hundert Fällen sollen Peer-Reviewer Studienautoren dazu verleitet haben, Forschungsarbeiten der Gutachter bewusst häufiger zu zitieren, vermutlich mit der Gegenleistung, dafür eine positive Peer-Review-Bewertung zu erhalten.
Geisterkrabben knurren mit den Zähnen.
Und diese Zähne sitzen im Magen der Krabben. Das berichten Forschende im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B. Nach ihren Angaben handelt es sich um den ersten Nachweis, dass ein Tier Magengeräusche für die Kommunikation einsetzt. Viele Krabben erzeugen Geräusche, indem sie ihre Scheren aneinander reiben, um so einen Angreifer zu drohen. Bei Geisterkrabben der Art Ocypode quadrata aus dem Atlantik beobachteten die Wissenschaftler aber, dass diese auch eine Art Knurren von sich geben können, wenn sie die Scheren in hoch erhobener Abwehrstellung halten. Weitere Untersuchungen, unter anderem mit Röntgenaufnahmen, ergaben, dass die Geisterkrabben das Knurren erzeugen, indem sie Zähne in ihrem Magen aneinander reiben. Die Magenzähne von Krabben dienen normalerweise dazu, bereits geschluckte Nahrung mechanisch wie in einer Mühle zu zerkleinern.
Die Krebsprävention erhält in der Forschung in Deutschland mehr Gewicht.
Das Deutsche Krebsforschungszentrum und die Deutsche Krebshilfe haben angekündigt, in Heidelberg ein nationales Krebspräventionszentrum aufbauen zu wollen. Es soll die Forschung auf dem Gebiet der Vorbeugung von Krebserkrankungen bündeln. Den Plänen nach wird in dem Zentrum eine ambulante Klinik für Teilnehmer an Präventionsstudien entstehen. Ziel ist es, dort Programme für eine dem persönlichen Krebsrisiko angepasste Prävention zu entwickeln.
Vielen Dank für die Meldung. Lucian Haas war das.
Sternzeit, 11. September. 21 Zentimeter für das Universum. Das Element Wasserstoff ist das mit Abstand häufigste Element im Kosmos. Es ist Hauptbestandteil der Sterne. Große Mengen an Wasserstoff wabern als kalte, dunkle Wolken durch den Kosmos. Sie befinden sich zum Beispiel zwischen den Sternen unserer Milchstraße. Kalte Gaswolken sind in der Regel nicht zu sehen. Bei den großen Wasserstoffwolken ist das aber anders. Der niederländische Astronom Henk van der Hulst berechnete 1944, dass das Elektron eines Wasserstoffatoms bei einer Umkehr seiner Drehrichtung eine charakteristische Strahlung abgeben müsste. Fachleute sprechen vom Übergang der Hyperfeinstruktur des Wasserstoff. Die extrem schwache Strahlung hat eine Frequenz von 1420 MHz. Ihre Wellenlänge liegt bei 21 cm. Welche Bedeutung die 21 cm Linie hat, wurde erst 1951 nach der ersten Beobachtung von Wasserstoff bei dieser Wellenlänge klar. Heute kartieren Astronomen die Wolken in der Milchstraße und das Gas in anderen Galaxien mit Hilfe dieser Strahlung. Zudem lassen sich so Massen von Galaxien abschätzen und die Bewegung vieler Objekte bestimmen. Vor wenigen Jahren hat ein Forscherteam mit dem Radioteleskop Effelsberg in der Eifel die genaueste Wasserstoffkarte unserer Milchstraße erstellt. Jedes Wasserstoffatom sendet nur verschwindend wenig Strahlung aus. Aber die Menge macht's. Die riesigen Wasserstoffwolken im All strahlen nicht, aber sie glimmen ein wenig. Bei 21 cm Wellenlänge.
Damit geht diese tierlastige Forschung aktuell Sendung zu Ende. Wir hatten Geisterkrabben, Zitterale und Breitmaulnashörner im Programm. Das soll uns erstmal alle nachmachen. Ich hatte Spaß, ich hoffe, Sie auch. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.